Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ja. Wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Dreieckland. Info am Freitag, anwesende Person 2. Das heißt also, wir haben uns hier den Tag um die Ohren geschlagen, sind viel zu wenig Leute und bitte habt Mitleid mit uns. Es wird heute nicht so viel Berichte geben, aber ich denke, damit kann man auch leben, oder Frau? So, jetzt sage ich kurz, was wir vorbereitet haben. Da sind 2 Berichte aus Zürich. Vielleicht sagt der verantwortliche Redakteur mal was zu.
Ja, das eine handelt von der Ozonproblematik. Wir haben ja schon des Öfteren hier darüber berichtet, was Ozon ist und inwiefern es belastet. In Zürich haben die Proteste gegen den Ozonsmog etwas radikalere Formen schon angenommen als in Freiburg. Dazu ein Beitrag, ja. Danach bleiben wir in Zürich. Das neue Infokonzept von Radio LoRa, dem uns verwandten Lokalradio aus Zürich, wird vorgestellt. Und ja, das ist unser 2. Beitrag.
Da gibt es wohl auch kritische Stimmen zu, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, ja, das werden wir dann hören.
Gut, dann geht es weiter. Seit gestern ist das Freiburger Videoforum am Laufen. Wir waren gestern da, so bis irgendwann 2:30 oder so. Es war ein bisschen stressig. Wir haben da auch einen Bericht zugemacht. Und zwar wird es da um Tendenzen in der, in Anführungsstrichen, Videoszene gehen. Und dann haben wir noch Neues aus der Fabrik, aus der Rubrik, Entschuldigung, aus Neues aus der Rubrik Keiner fragt Politikerinnen Antworten, in großgeschrieben natürlich. Heutige Folge ist auf den Punkt gebracht und was sich dahinter verbirgt, werdet ihr dann vielleicht im Laufe der Sendung noch mitbekommen. Ach, noch was, die Musik kommt heute von Miles Davis oder von?
Ja, wir haben noch Musik aus El Salvador da, von den Cutumal Camones und von salvadorianischen Flüchtlingen, die in Honduras waren und inzwischen wieder zurückgekehrt sind nach El Salvador. Das werden wir dann sehen, wann wir das einspielen. Eine Sache haben wir, glaube ich, vergessen, die Telefonnummer, ne?
Ja,
wie ihr immer. Ihr könnt uns anrufen unter 0761
31028. Thank you.
Die autofreie Innenstadt in Zürich wurde sie in den letzten Wochen schon des Öfteren zur Realität. Seit Mitte Juli rufen immer wieder diverse Gruppen zur Beruhigung des lärmenden und stinkenden, ozonproduzierenden Autoverkehrs auf. Zum ersten Mal schon am 30. Juni, als ein Platz in Zürich mittels Transparenten und schrottreifen Fahrrädern abgesperrt wurde. Geradezu idyllisch mutet das an, was der Tagesanzeiger aus der Stadt am Zürichsee am darauffolgenden Tag zu berichten hatte. Auf dem Bellevue war es 2 Stunden lang so ruhig, dass man die Spatzen lärmen hörte. Plaudernde Menschen, spielende Kinder, Federballspielerinnen und Spieler, Ballonverkäufer, Kunstradfahrer und Hunde nahmen die Fahrspur in Besitz. Sogar ein Tögeli-Kasten wurde angeschleppt. Flanierende Touristen kamen aus dem Staunen kaum heraus. Die Zürcher Polizei begnügte sich damit, am Abend die Blockaden wegzuräumen und die DemonstrantInnen zu vertreiben. Doch dabei, sowohl bei dieser Aktion als auch bei diesem Verhalten der Uniformierten, sollte es nicht bleiben. Am 18. Juli wurde erneut zu Blockaden aufgerufen, diesmal an anderen Stellen. Als wieder Transparente aufgespannt wurden und sich die Leute auf Zebrastreifen setzten, kam die Aufforderung der Polizei zu räumen. Nun ist dieses Jahr von Leuten, die sich genau aus gegenteiligem Grund zusammengefunden haben, nicht zu erwarten. Das anschließende Verhalten der Bullerei entsprach ihrem Kenntnisstand und dem, was in der Schweiz bei Demos immer recht schnell zu erwarten ist. Sie setzte Gummigeschosse ein, um die Blockiererinnen zu vertreiben. Dies allerdings hatte nur neue Blockadeaktivitäten zur Folge. Diesmal allerdings hinter dem Rücken der Polizei. Das Ganze weitete sich noch auf größere Flächen aus und spielte sich den ganzen Abend lang ab. Im weiteren Verlauf kam es in der Stadt zu regelrechten Straßenschlachten. Brennende Barrikaden, die Polizei setzte Tränengas ein, Eier und Steine flogen. Mindestens 5 Leute wurden verhaftet. Die Auseinandersetzungen fanden bzw. finden statt auf dem Hintergrund, dass die Stadt Zürich oder besser die rosa-grüne Mehrheit im Stadtrat eigentlich die Innenstadt für den Autoverkehr sperren wollte, sich damit aber im Widerspruch zur Kantonsregierung gesetzt hat, die ihr gesetzlich vorgeschriebenes Wörtchen mitgeredet hat und dieser Sperrung eben nicht zustimmen wollte. Daraufhin greifen also Betroffene zur Selbsthilfe, legen den ozon- und smogproduzierenden Autoverkehr lahm und lassen damit auch nicht nach. Immer wieder wurden Demos und Blockaden organisiert. Witzige Aktionen wie geklebte Plakate wollten auch schon die hohe Zahl der Zürcher Pendler ermuntern, auszusteigen, denn alle wichtigen Einfallstraßen in die Stadt hinein wären gesperrt, so verkündeten die Plakate. Diese Aktion vom vergangenen Montag ging auf die Kappe der Gruppe SOS, Stadt ohne Smog. An einem angegebenen Treffpunkt versammelten sich jeweils zunächst 50 Leute mit der erneuten Absicht, die Ozonwerte zu senken. Ebenso viele Polizisten in Zivil- oder Grenadieruniform fanden sich ein, um eben diese Werte zu schützen und Verkehrsblockaden durch Fußgängerinnen zu verhindern. Mittlerweile sind die sogenannten Ordnungshüter auch besser vorbereitet und observieren das Ganze mit Hubschraubern. Trotz alledem wurden auch an diesem Tag wieder die verkehrsberuhigenden Maßnahmen mit Hilfe von Transparenten, Barrikaden und notgebremsten Straßenbahnen durchgeführt. Ein schönes Beispiel, was uns Zürich da vorführt. Könnte das nicht Schule machen? Wir haben euch schon des Öfteren vorgejammert, dass bei uns im Info Leute fehlen und dass ihr ein ganz schlapper Haufen seid, der uns eigentlich ein bisschen mehr Unterstützung zukommen lassen könnte. Der Personalmangel als eine chronische Infoerscheinung soll aber heute nicht Anlass sein, um erneute Anwerbeversuche unsererseits zu starten, sondern soll jetzt eigentlich nur als Aufhänger dienen, um über das Infokonzept des uns verwandten Radios LoRa aus Zürich zu berichten. Selbiges wurde nämlich jetzt verändert. Bisher dem unsrigen vergleichbar mit autonom arbeitenden Teams, aufrechten, unbezahlt arbeitenden RadiotInnen schlug es sich durchs Leben. Bis einige auf die Idee kamen, dass ihnen das so weiterhin nicht passt. Das Info solle besser werden, war zu hören. Es biete zu wenig Kontinuität in der Berichterstattung, oft wäre zu schlecht recherchiert und das könne den anspruchsvollen HörerInnen nicht zugemutet werden. Eine Gruppe arbeitete an einem neuen Konzept, das beinhaltete Einführung bezahlter Arbeit für die Kurznachrichten und Bildung neuer Tagesteams mit sogenannten Spezialisten für verschiedene Themenbereiche. Es gab Gegenkonzepte, die auch an der Verbesserung der Infoarbeit orientiert waren, jedoch nicht die Auflösung der bisherigen Teams und die Einführung bezahlter redaktioneller Arbeit forderten. Nach einer kontrovers geführten Auseinandersetzung setzten sich jetzt die Protagonisten des professionalisierenden zu bezahlenden Konzeptes durch. Aussehen wird das so, es werden Ressortredaktionen gebildet zu den drei Ressorts lokale Berichterstattung, nationale und Metropolen-Trikont-Berichterstattung und aus jedem Ressort soll eine Person dann zusammen mit der bezahlten Kurznachrichtenstelle arbeiten. Das erste Problem, wie mir scheint, entsteht nicht eine Zweiklassen-Infogesellschaft durch dieses Konzept. Ich fragte das die Befürworterin Silvana.
Ja, ich denke, dass man diesen Punkt nicht überinterpretieren muss. Und zwar ist es so, dass also die Kurznachrichten orientieren sich ja weitgehend mal an der Aktualität. Also sind zum Teil mindestens auch bestimmt über die Meldungen, die über die Agenturen reinkommen, wobei wir uns dort auch wünschen, dass da mehr Recherche dahinter steckt. Und die Erfahrung war halt die, dass bisher das so gelaufen ist, dass wenn du an einem Bericht gesessen hast, dann hast du einfach die Kurznachrichten so weit als möglich rausgeschoben und dann mehr oder weniger die Agenturmeldungen vorgelesen. Und das finden wir schlecht, weil wir von einer anderen Informationszielsetzung ausgehen, nämlich eben Hintergrundinformation oder Gegeninformation, also nicht das, was du am nächsten Tag in der Zeitung lesen kannst. Und deshalb denken wir, dass jemand da sein muss, der oder die sich wirklich damit auseinandersetzen kann. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass auch eine Kontinuität da sein soll, also dass mindestens immer diese Kurznachrichten zu hören sind, auch wenn aus irgendwelchen Gründen sich keine Berichte finden. Also sei es, weil eine Redaktion im Moment nicht funktionsfähig ist oder weil halt jemand ausfällt oder so.
Wenn bezahlte Arbeit ins Spiel kommt, fragt Mensch sich, ob da nicht alsbald auch Inhalte verwässert werden. Wenn Geld gebraucht wird, werden Sponsoren gesucht.
Also das stimmt nur bedingt. Also wir sind in der gleichen Weise finanziert wie Radio Dreieckland. Und die neuen Stellen werden jetzt über eine interne Umverteilung finanziert. Also das heißt, das Ganze kostet nicht mehr wie vorher, außer dass halt bisherige Stellen zusammengekürzt wurden und das Geld für die neuen Infostellen freigesetzt wurde.
Kommen wir noch einmal zurück zu der Zusammenarbeit zwischen den bezahlten Stellen und den Leuten aus den Ressorts. Denn ein Vorschlag beim neuen Konzept ist, dass die bezahlten Berichte zurückweisen können, Berichte quasi verbieten können, die von den anderen vorgeschlagen werden.
Also die bezahlten Redaktionsstellen sind natürlich dem Gesamtinfo verantwortlich. Das heißt, die müssen ja eine gewisse Art von Rechenschaft ablegen, beziehungsweise werden ja von den Tagesteams kontrolliert. Es ist so, dass am Morgen sich die Leute aus den verschiedenen Ressorts und die bezahlte Stelle sich zusammenfinden und dann darüber diskutiert wird, welche Berichte und Nachrichten das gesendet werden sollen. Und also diese bezahlte Stelle hat ja auch gewisse redaktionelle Kompetenzen im Sinn, dass sie einzelne Berichte, die die Leute machen, zurückstellen können soll, wobei das ist sehr umstritten und das ist auch noch offen, das wird noch diskutiert, wie das genau aussehen soll, also im Sinn eines Vetorechts vielleicht, aber dass eigentlich die Stellen kontrolliert werden von den verschiedenen Ressortleuten und wenn da irgendwas beanstandet wird, dass diese Stelle gemacht hat, das dass dann auch gegen sie vorgegangen werden kann an einer Gesamtsitzung.
Eine andere Position vertritt Gaudi vom Samstagsinfo von LoRa. Er vertritt die Position, dass nicht ausschließlich die Frage der Verbesserung zu diesem neuen Konzept geführt hat.
Darin waren sich eigentlich alle einig. Und die andere Frage ist sozusagen die Machtfrage. Wer bestimmt, welche Inhalte im Info über den Äther kommen? Und von uns aus gesehen ist mit der Veränderung des Konzeptes ist auch die Machtfrage ausgetragen worden. Weil die Projektgruppe, die das Gegenprojekt, also das neue Info-Konzept geschrieben hat, das sehr ausschließlich formuliert hat dann, sodass am Schluss entweder ihr Konzept, aber das kann nicht verändert werden. Und das war für uns, als wir dann unterlegen sind in der Diskussion, war das auch klar, das war ein politischer Entscheid, worauf wir uns dann zurückgezogen haben.
Du sprichst von Machtfrage. Hat sich das schon länger ausgedrückt, dass es da entgegenstehende Positionen gibt?
Das hat es in der Geschichte des Infoloras immer wieder gegeben, dass es bestimmte Tage gab, die ideologisch festgelegt waren. Das hat sich in der letzten Zeit eigentlich eher aufgelöst, aber es hat doch Tage gegeben, also Infos gegeben, die ideologisch festgelegt waren und wo es auch Konflikte drum gegeben hat. Diese wurden dann auch in der Konzeptdiskussion als negatives Beispiel erwähnt.
Du hast das andere angesprochen, die Verbesserung der Nachrichtensendung. Wie siehst du denn das? Jetzt ist da jetzt eine bessere Berichterstattung gewährleistet durch das neue Konzept? Weil es wird ja davon gesprochen, dass quasi, naja, vielleicht Spezialisten in Anführungszeichen zu den verschiedenen Themenbereichen sich jetzt in jedem Tagesteam wiederfinden sollen.
Du musst da unterscheiden, was durch das neue Konzept natürlich gewährleistet ist, ist die Kontinuität der Kurznachrichten. Dann ist es kann sein, dass sich aus den Fachredaktionen eine vertiefte Bearbeitung entwickelt. Wir haben in einem Gegenkonzept auch vorgeschlagen, dass die verschiedenen Infotage besser zu koordinieren bzw. Schwerpunktarbeitsgruppen zu bilden. Und das wäre vom Fachlichen her, von uns aus gesehen, auf das Gleiche hinausgelaufen, von der fachlichen Vertiefung her, dann auf das Gleiche rausgelaufen.
Von der Konzeptionierung her also zwei Konzepte, die sich gar nicht so sehr entgegenstehen. Was ist die Hauptkritik der jetzt Unterlegenen?
Die Hauptkritik ist die Aufgliederung in Fachredaktionen mit dem klaren Unterton gegen bestimmte Positionen, die jetzt auch von der Anzahl der Infomacher und Macherinnen in der Minderheit war. Einerseits, andererseits mit dem Anspruch, dass in den Redaktionen verbindlich festgelegt wird, wie die Themen gebracht werden, das heißt vor allem, wie kontroverse Themen gebracht werden, war das von uns klar ein Versuch, bestimmte Positionen zu zensurieren. Das andere ist, dass mit den bezahlten Stellen, die haben, im Konzept war ursprünglich festgeschrieben, dass sie die Kompetenz haben, Berichte zurückzuweisen, wenn sie nicht aktuell seien. Und dass sie in der Frage, was nun aktuell ist, das ist ein Ermessensentscheid, den wir auch in dieser Form zurückweisen.
Ich fragte Gaudi, ob das denn inhaltlich genauer zu fassen wäre, wenn er davon spricht, dass Positionen aus dem Radio rausgedrängt werden sollten.
Entzündet hat sich an der Frage der Berichterstattung über Peru, über die peruanische kommunistische Partei. Ich denke, das war aber nur ein Aufhänger. Es hat auf der einen Seite standen die Infomacher und Macherinnen, die gegangen sind, die Mehrzahl von ihnen ist in verschiedenen Gruppen des Widerstandes organisiert. Auf der anderen Seite standen Leute, die dem Betrieb des LoRas nahestehen und die das Projekt als Projekt gerettet haben wollten und die mit einem Anspruch von Alternativmedium Einfluss haben, dann daran gegangen sind. Ihnen lag daran, im bürgerlichen Sinne eine Glaubwürdigkeit zu gewinnen, wie zum Beispiel eine Zeitung, die alternative Wochenzeitung WOTS, die immer wieder mal Geschichten aufbringt, die dann auch von anderen Medien übernommen werden müssen.
Seit dem 18. August hat Radio LoRa auch ein erweitertes Sendegebiet, kann jetzt weit über die Stadt Zürich hinaus auch empfangen werden. Den Zusammenhang zwischen dieser Veränderung und dem neuen Infokonzept sieht Silvana, die Befürworterin des Neuen, nur indirekt.
ich würde nicht unbedingt sagen, dass es sich gegenseitig bedingt. Natürlich war das so, dass halt auch das Wissen darum, dass wir jetzt wieder von mehr Leuten gehört werden könnten und das zum Teil auch in der Region als in ländlichen Gebieten noch viel wichtiger ist, eben diese Gegeninformationsmöglichkeit zu haben, wie jetzt zum Beispiel in der Stadt, wo ja viele Möglichkeiten dazu bestehen, ja, dass man da diese Möglichkeit auch wirklich ausschöpfen will.
Gaudi sieht da allerdings auch noch einen anderen Zusammenhang.
Nun, das Problem ist ja auch, dass eine geografische Breite natürlich auch eine politische Breite mit beinhaltet. Und das wurde auch formuliert. Man will neue Schichten ansprechen, man will neue Leute erreichen. Und deswegen hat auch die Überlegung, es hat früher schon Überlegungen gegeben von ehemaligen Infomachern und Macherinnen, ein neues Konzept zu schreiben. Und einige Leute aus dem Umfeld der Betriebsgruppe, die im LoRa angestellt sind, haben sich dem angeschlossen und haben diesen Prozess sehr verschnellert, kann man sagen, haben darauf gedrückt, dass das zur Umstellung, zur Erweiterung des Sendegebiets dann auch umgestellt wurde.
Soweit also für heute zum neuen Info-Konzept von Radio LoRa in Zürich.
Hablamos de la paz, hay que saber, mi hermano, que la paz no es un decir, decir de unos cuantos. Que la paz es el derecho, ser libre y soberano, que la justicia para el pueblo, victoria de la dignidad. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz, mi hermano, tenemos que luchar codo a codo. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Mire, mire, mi pueblo, como luchan por la paz con justicia social. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Esta copita con la rosita roja, porque no cantas esto es conmigo. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Pero mi hermano, cuando le decimos, para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. No se me raje, no se me raje, confita, que ya todo el mundo sabe. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Ay, qué rico más sabroso, que goza la solidaridad. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. En América Latina, en América Latina, todo por la paz mundial. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Si Nicaragua venció, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, como no. Para construir la paz hay que luchar, mi hermano.
gestern, am Donnerstag, das diesjährige Freiburger Videoforum. Das ist ein Projekt der Medienwerkstatt und des kommunalen Kinos. Von den eingesandten Filmen werden im Rahmen des Forums von gestern, Donnerstag, bis Sonntag, den 1. September, 50 gezeigt. Gestern begann das Ganze um 18 Uhr mit dem Film Und andere Ergüsse, einem Zusammenschnitt von Interviews mit Genforschern. Im zweiten Block wurden Filme, die sich mit der sogenannten Umbruchssituation im Osten Europas beschäftigten, gezeigt. So war zum Beispiel der Film Uwaga zu sehen, eine Produktion von Studenten und Studentinnen der Filmhochschule Berlin. Jeweils nach den Vorführblöcken stellten sich die FilmemacherInnen zur Diskussion, jedenfalls soweit sie anwesend waren. Im Folgenden werde ich versuchen, anhand des Films Uwaga, das ist der Film, der sich mit der Situation in Polen beschäftigt, beziehungsweise der beschreibt eine Reise nach Polen, so ist auch der Untertitel dieses Films. Ich werde also anhand dieses Films versuchen und anhand der Diskussion, die sich über den Film ergeben hat, werde ich versuchen, eine Vorstellung zu geben über die Art und Weise, wie bei dem Videoforum diskutiert worden ist über die Filme. Und außerdem werde ich versuchen, zu zeigen, wie im Gespräch mit den Macherinnen Einblick genommen werden kann in die Motivation, warum sie diese Filme machen. Und selbstverständlich auch Kritik aufzeigen, die an der Motivation der Filmemacherinnen geübt worden ist und an der Form, wie sie diese Filme ausgeführt haben. Ich will allerdings vorausschicken, dass zumindest nach meiner Beobachtung die Motivation der FilmemacherInnen sich im Laufe der Entwicklung der sogenannten Videoszene doch ziemlich gewandelt hat. Motivation für Film scheint nicht mehr die Darstellung von Problemen zu sein, mit denen Mann oder Frau selber konfrontiert ist. Zunehmend ist im Gegensatz dazu die Tendenz, spannende Situationen zu filmen. Oder was man dafür hält. Und das heißt natürlich, dass der oder die Filmende diese als spannend aufgefasste Situation nur außenstehend darstellen kann. Es ist also eine andere Art von Authentizität, die vermittelt werden kann. Nicht mehr die Authentizität derjenigen, die filmisch ihre Situation und ihre Probleme darstellen und dabei authentisch, das heißt aus der authentischen Betroffenheit heraus filmen. Im Gegensatz dazu ist die Authentizität, die heute aus der Perspektive der Außenstehenden nur möglich ist, diejenige einer Darstellung von Äußerlichkeiten. Wobei Äußerlichkeiten hier nicht abwertend gemeint ist. Nur können Außenstehende mit dem Anspruch der Authentizität, also das heißt der wirklichen und echten Wiedergabe, ja sowieso nur Vorgefundenes, eben Äußerliches zeigen. Denn wenn man beispielsweise in ein Land im Osten Europas Filme machen will, wenn man eine Umbruchssituation, eine für eventuelle Zuschauer und Zuschauerinnen eventuell spannende Situation filmen möchte und dabei gar nicht mit dem Anspruch hingeht, die Strukturen in dem Land zu erfassen, sondern nur authentisch, in dem vorhin beschriebenen Sinn, Personen, Gegenstände, Situationen filmt, die einem da unterkommen, dann bleiben das selbstverständlich nur Äußerlichkeiten. Im Folgenden habe ich einige Stimmen aus der Diskussion über den Film Uwaga, die nach der Vorführung stattgefunden hat, zusammengestellt. Und es geht los mit der Situation, wie man denn, indem man in ein anderes Land geht und versucht, authentisch wiederum die dortigen Situationen, die Begegnung mit dem anderen Land zu filmen, in welche Zwickmühle man dann kommt, wenn man eine Kamera dabei hat und dann wieder zurückgeht in sein oder ihr Land und das Ganze dann vorführt.
Also du sprichst jetzt sehr viel von Erleben. Im Film hattest du auch eine objektive Kamera.
Nein.
Nirgendwo, ja. Also nirgendwo wurde gezeigt, deine Unsicherheit, nirgendwo wurde gezeigt, du kannst kein Polnisch, nirgendwo wurde gezeigt, du kamst in keine Familie rein, du liefst immer an den Straßen rum, du warst der Tourist, aber wir als Zuschauer sehen nicht den Touristen, sondern sehen eine ZDF-Reportage, jetzt bin ich sehr bissig, was? In der die Dinge so gezeigt werden, wie sie sind. Sie sind aber nicht unbedingt nur so. Und das Unvermögen, dich mit einer anderen Wirklichkeit, die vielleicht in Polen es auch gibt, vertraut zu machen, die hast du nicht gezeigt, auch deine Schwäche dieser Situation gegenüber. Das hat mir sehr gefehlt.
Weil dass ich das Gefühl hatte, nach diesem Film nichts gesehen zu haben, außer eure Vorurteile und euren Blick, der eigentlich nur die Dinge gestreift hat und auch den Menschen, glaube ich, nicht gerecht geworden ist, in keinster Weise. Ich habe nur in irgendeiner Form euren sehr äußerlichen Blick gesehen, der auch gar nicht bemüht war, irgendwo ein Stückchen reinzugehen. Aber auch diesen Blick nicht so gezeigt, dass ihr ihn so von außen so stehen lassen wolltet, weil ihr habt euch so als Außenstehende gar nicht präsentiert. Das hat mich wahnsinnig geärgert, weil damit irgendwie auch so ein Bild entstanden ist von den Menschen, was ich als absolut diskriminierend oder als völlig daneben empfunden habe.
Der Film Uwaka spielt hauptsächlich auf Straßen in Polen. So werden als Szenen am Anfang die winterlichen Straßen in Lodz gezeigt und als Ton dazu eine Umfrage bei Westberlinern und Westberlinerinnen, wie denn ihr Bild von Polen ist. Und da kommen dann so allerhand Ausdrücke wie zum Beispiel, ja, denen geht es sehr schlecht und die Polen, das sind sehr gute Händler und ja, die haben uns das Land weggenommen, damals Schlesien und so weiter. Weiter geht der Film dann auch wieder auf der Straße in Polen bei Schwarztauschern. Weiterhin treten öfter Betrunkene auf, die durchaus in tragikomischer Haltung ein Gespräch mit den Filmemachern und Filmemacherinnen anfangen, aber bei vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Diskussion ist dann doch hängen geblieben, dass das doch gewisse Stereotypen waren, mit denen wir als Deutsche bereits belastet sind und die sich durch den Film scheinbar bestätigen.
Den Film nicht für ein spezielles Publikum gemacht, der Uwaka, der ist im Grunde genommen aus dem Interesse an der Sache entstanden. Und unser Konzept war, da wir vorher von Polen nicht viel wussten, außer dass wir wussten, es ist nicht weit weg, war im Grunde genommen, wenn, dann ist das Alltagsleben, was uns interessiert, keine hohe Politik, keine Tagespolitik, sondern im Grunde genommen wollten wir wissen, wie leben die Leute. Und da kann man jetzt sagen, natürlich ist unser Eindruck sehr oberflächlich gewesen, obwohl wir auch zum Teil bei Leuten waren, also wir waren auch eingeladen. Wir haben bloß hinterher diese Sachen nicht genommen, weil wir merkten, wir werden uns zu weit, wir zerlaufen uns auf die Art und Weise, wir haben uns versucht zu konzentrieren auf diese bestimmten Geschichten. Und das war im Wesentlichen das Leben auf der Straße, was wir zeigen wollten. Und ganz wichtig ist halt, wir haben uns natürlich die gleichen Fragen gestellt, darf man sowas überhaupt zeigen? Bestätigt man nicht die Vorurteile? Und es ist natürlich so, jemand, der will, der kann die ganzen Vorurteile darin bestätigt sehen. Das kann er aber auch, wenn er nach Polen fährt. Und jemand, der vielleicht ein bisschen genauer hinguckt, das stelle ich jetzt mal, sieht auch die Zwischentöne, die die Vorurteile fraglich machen. Deswegen glaube ich eben auch nicht, dass es eine einfache ZDF-Reportage ist.
Was mir generell aufgefallen ist, dass es in diesen Filmen an Menschen mangelt, die fähig sind, ihre Situation halbwegs irgendwie greifbar zu analysieren, die also sagen wir, vom Intellekt und von der Reflexion darüber stehen. Und ich habe jetzt auch mit osteuropäischen Ländern meine Erfahrung gemacht und ich habe da gerade, das fand ich immer faszinierend, dass hinter diesem Alltag eben genau diese Reflexion ist, in einer Schärfe, die faszinierend ist, die sehr konkret ist, die sehr benannt werden kann. Und das generell mein Eindruck gewesen bei allen Produktionen, die da gezeigt waren, wenn das die Menschen gefällt haben, mit denen man wirklich redet und dann die ja sozusagen ihr Potenzial auch zeigen, diese Zukunftsprobleme auch selber anzugehen. Die kommen mir nur so vor als ganze Marionetten eines bösen Spiels und das glaube ich nicht.
Einmal in Polen gewesen ist, wird also sicher bestätigen können, dass das durchaus ein Ausschnitt, und so wurde er von euch ja auch definiert, ein Ausschnitt dieses Alltags in Polen gewesen ist. Also das ist Alltag. Also man darf sich da nichts vormachen. Man wird also dort ständig diesen Dingen begegnen, denen man auch in diesem Film begegnet ist. Alkoholismus, dass man die Arbeit halt so ausführt, wie es dort passiert ist, dass die Leute kaum zur Arbeit irgendwie was sagen können, dass sie kaum darüber reden. Diese Dinge sind schon irgendwo ein sehr gut gezeigter Ausschnitt dieses Lebens in Polen gewesen. Also ich fand das schon mit diesem Anspruch, wie er von euch formuliert wurde, durchaus realistisch.
Für uns war es eine erste Kontaktaufnahme. Für uns war klar, als wir zurückfahren, wir wollen auf jeden Fall nochmal hin. Wir waren auch nochmal da. Also. Aber das sind dann eben, es entwickelt sich dann noch weiter. Aber es war die erste Schicht.
Ich würde sagen, so von uns, von der Kommission aus, wie wir den Film gesehen haben, und nämlich Bezug auf den ZDF-Film, dass es eben gerade nicht so einer war. Wir hatten sehr viele Filme, die einfach so glatte Reportagen waren im Fernsehspiel. Dieser Film hat sich einfach ganz toll davon abgehoben und hat eben auch ein Bild, eine Stimmung aufgezeigt, ja, die auch erstmal einen berührt hat. Und deshalb sehe ich den Film als das, was er ist, ja. Und nicht unbedingt als das, was man jetzt noch reinprojizieren könnte oder so, dass natürlich da ganz viel zu kurz kommt, dass das nicht Polen erschöpfend ist, sondern es ist ein subjektiver Eindruck.
Also, dass auch in der Realität kleine Ecken sind und du genau hinhören musst. Wie zum Beispiel, wenn die Besoffenen in der Stunde sagen auf einmal, ja, warum lieben alle Krakau? Das kann man sich hier nicht vorstellen, dass wir auf einmal anfangen, so leicht zu philosophieren. Und das sind Feinheiten, das sind Kleinigkeiten. Die auch wirklich so aufdrücken. Die musst du suchen. Wir wollten sie eben nicht noch jetzt markieren.
Ich fand diesen Film durchaus nicht schlecht oder wertlos, und es liegt mir fern, den Macherinnen Naivität vorzuwerfen. Es war wirklich ein interessanter Film mit teilweise sehr guten Einblicken in das Land. Nur entspricht er nicht dem, was ich für authentisch halte. Es ist eine Reportage mit dokumentarischen Mitteln, Bilder und Ton aus Polen. Aber es ist eine Sichtweise, die äußerlich bleibt, die die Konfrontation der Machenden mit Personen und Situationen schildert, ohne irgendeinen roten Faden festzuhalten, der vielleicht authentisch Ausschnitte aus den Lebenssituationen von polnischen Menschen darstellen könnte. Denn was ist denn wirklicher und echter als die Darstellung einer wirklichen Person mit ihren Problemen, mit gesellschaftlichen Zwängen und Unterdrückungsaspekten? Zumindest bleibt festzuhalten, dass die Zeit der Bewegungsvideos vorbei ist. Film heißt mehr oder weniger spielerische bzw. ästhetische Vorführung von Fremdem und Verfremdeten. Damit ist die Arbeit von Videofilmerinnen für Aufzeigen von Problemen und Unterdrückungssituationen, die von Zuschauern Handlungen erfordern, nicht mehr aktuell. Not, Katastrophen, Unterdrückung und Ausbeutung sind zu Spielmitteln geworden, durchaus gut gemeint, auch nicht immer ohne Anklagen. Und doch liegt eine Beliebigkeit in der Auswahl der Themen und geschilderten Situationen, weil eben die Motivation eine, wie sagt man, künstlerische war. Und nicht viel mehr.
Miles de puños se alzan, se esparcen por todos lados y los gritos no se callan. Huelgas, manifestaciones, consignas que se levantan, porque si de paz se trata, todo el pueblo se agiganta. Vamos a la calle de mando, vamos a luchar inconsecuente, todos de la mano y fuerte, vamos a gritar por el frente, que lo que queremos. Es lo que queremos, justicia social. Todo el pueblo espera a continuidad. El diálogo es necesario cuando hay mucho que tratar, pues tenemos una guerra que queremos terminar. Pero de una cosa, mi hermano, no te vayas a olvidar, que esta guerra es el producto de la desigualdad social. Vamos a la calle, mi hermano, vamos a luchar consecuente, todos de la mano y fuerte, vamos a gritar con el frente, que lo que queremos, justicia social. Todo el pueblo espera paz con dignidad, que lo que queremos. Todo el pueblo espera, paz con dignidad. ni la solución militar, pero si el yanqui se mete, lo sabremos derrotar. Aprieta bien la bandera con el puño y el fusil. Sin tu participación, compañero, no habrá solución. Vamos a la calle, mi hermano, vamos a luchar consecuente, todos de la mano muy fuerte, vamos a gritar con el frente, que lo que queremos, justicia social. Todo el pueblo espera paz con dignidad, que lo que queremos, justicia social. Todo el pueblo espera paz con dignidad. Que lo que queremos, justicia social. Todo el pueblo espera paz con dignidad.
Ja, wir kommen jetzt zu unserer beliebten Glosse. Neues aus der Rubrik Niemand fragt, PolitikerInnen antworten. Heute geht es um die Überschrift auf den Punkt gebracht. Eine Politikerin dieses Mal, es waren auch schon Politiker dabei, für regelmäßige Hörer des Infos am Freitag ist das ja sicherlich kein Geheimnis. Also jedenfalls heute eine Politikerin erklärt uns Bürgern, wie Politiker und Politikerinnen denn helfen können bei Arbeitsvermittlung. Also wenn jemand von euch arbeitslos wird, dann ist hier das Patentrezept. Es ist ein bisschen umständlich erklärt, aber ich denke, auf den Punkt gebracht, kommt trotzdem ganz gut hin.
Wie ist sozusagen federführend, wenn man eine Liste tatsächlich herausbringt, wo, ich weiß nicht, ob das datenrechtlich überhaupt möglich ist, aber es wäre sehr hilfreich, wenn man eine Liste hätte, wo aufgeführt ist, wer nun genau welche Stelle sucht, wie alt er ist, welche Vorbildung und so weiter. Denn wir alle stehen irgendwie im öffentlichen Leben und kennen Betriebe, kennen Leute, die man ansprechen könnte, könnten solche Listen weiterverbreiten. Und es gibt Stellen, die jetzt noch nicht beim Arbeitsamt angefragt sind. Im Übrigen werden ja sehr viele Stellen gar nicht beim Arbeitsamt angefragt, sondern laufen da unter der Hand. Aber die sehr viele Arbeitnehmer müssen ja vorplanen. Die überlegen sich ja, ich könnte ungefähr in einem halben Jahr, muss ich ungefähr so und so, und dann ist die Arbeitslage dann die und jene. Und da könnte ich eventuell jemand einstellen und so weiter. Und deswegen wären solche Listen aber nicht in den Schubladen irgendwo, sondern in den Händen von zum Beispiel hier Herr Erler oder auch ich, wir nicht bei den Kollegen sozusagen, wir kennen ja x Leute, die wir da mal ansprechen könnten und denen wir das in die Hand drücken könnten. Sie selbst auch, viele, die ich sehe, kennen viele Leute und so müsste das eben auch laufen. Und wenn das dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, sagen wir mal, wenn wir es hier in diesem runden Tisch schaffen könnten, 10 oder 20 solche Arbeitsplätze ausfindig zu machen, wären das immerhin schon wieder 10, 20 Leute, die unterkommen.
Ja, wie gesagt, wir verraten keine Namen. Man kann das vielleicht auch als Quiz verstehen. Jedenfalls gibt es jetzt noch zum Schluss ein ganz kleines Bonbon. Es geht um Umweltschutz und Arbeitsplätze.
Kommen wir in die ganz schwierige Diskussion rein, weil manchmal muss dann die Umwelt zurückschauen. Und da würde ich jetzt auch ganz offen sagen, da würde ich in diesem Falle auch die Umwelt in manchen Fällen zurückstellen und dafür die Arbeitsplätze höher.
Ja, ist doch ein Wort, ne?
Viele Menschen leisten gegen die Ausbeuterordnung in ihren Ländern Widerstand, organisieren sich in Parteien und Bewegungen zur Befreiung von dieser Ordnung. Aber viele sehen sich nur noch zur Flucht gezwungen, um imperialistischer Armut, Zerstörung, patriarchaler Unterdrückung zu entkommen. Einmal dann geflohen vor Krieg, Verfolgung und Zerstörung und gar noch bis in die sogenannten heiligen Stätten des Reichtums gekommen, erleben sie hier neue Unterdrückung, neue Ausbeutung, neue Verfolgung. Konfrontiert mit Anfeindungen bis hin zu neonazistischen Anschlägen, mit staatlicher Propaganda gegen sie und mit extremer Rechtlosigkeit ist ihre Lage dann gekennzeichnet. Trotzdem haben sich Flüchtlinge in den letzten Jahren immer wieder sowohl politisch organisiert, wie auch gegen ihre schlechten Lebensbedingungen hier protestiert. Obwohl meist in Heimen und Lagern abgeschoben und kaserniert, wollen sie sich ihre Würde als Menschen nicht rauben lassen. Nur wenige mit einem deutschen Pass haben sich bisher mit ihnen solidarisiert. In den letzten Wochen begann sich eine kleine Mobilisierung abzuzeichnen. Ausgelöst durch die Ankündigung der Regierung, Tausende von Flüchtlingen abzuschieben, wurde auf Veranstaltungen, Kundgebungen, in Gesprächen und Erklärungen die Frage behandelt. Das soll weitergehen, das habt ihr auf unserem Sender jetzt auch schon öfters gehört. Morgen wird demonstriert, um 11 Uhr seid ihr alle da, Ausländerbehörde an der Johanniskirche. Samstag, 31. August, Demonstration um 11 Uhr gegen Rassismus, Abschiebungen und Ausländergesetze.
Ja, wie bereits in unserem Bericht vorhin vorgekommen ist, das Videoforum in Freiburg läuft. Seit gestern, heute am Freitag, den 30. August 91. Ihr habt schon die Hälfte verpasst, wenn ihr jetzt noch nicht da wart. Ab 18.30 Uhr, also da hat nämlich der Empfang der Stadt Freiburg angefangen. Ich weiß nicht, ob das so interessant wird. Um 19 Uhr geht das Programm weiter. Da laufen verschiedene Kurzfilme. 15 Einheitsstücke, heißt der erste Identität, heißt der zweite Berlin Dreams, der dritte und die verlorene Zeit, der vierte, also viel mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Dann heute Abend, ist interessant, unter dem Titel Manche meinen Fran und Mau geht es um Geschlechts und Gerings, um Frauen, Männer, Blicke, Videobilder und Diskussionen. Also es gab auf dem letzten Videoforum eine Diskussion, ob es denn möglich sei, von Zuschauern und Zuschauerinnen zu erkennen, ob denn die Schnitttechnik oder überhaupt, wie das Video gemacht ist, darauf schließen ließe, dass der Filmemacher ein Filmemacher ist und die Filmemacherin eine Filmemacherin ist. Also dass man quasi, ohne zu wissen, wer den Film gemacht hat, feststellen kann, wes Geschlechts die Person ist. Da wird es heute Abend drum gehen. Ich denke, da wird auch so werden Zuschauer gefragt, ob sie bestimmte vorgeführte Stücke erkennen können. Heute um 22.30 Uhr und morgen geht es dann weiter und übermorgen auch. Aber das Programm könnt ihr euch auch besorgen.
Kaffeesatz, die Frauensendung auf 102,3 MHz stellt sich die Frage, was ist Frauenkultur, Subkultur, Lesbkultur, Urkultur? Gibt es eine Frauenkultur? Was ist überhaupt Kultur? Eine neue Senderei, also Frauenkultur. Am 1.9. am Sonntag geht es los mit einem Krimi, der Porno-Kongress von Barbara Wilson, vorgelesen von den Kaffeesatzfrauen. Jeden Sonntag von 11 bis 14 Uhr hat das Frauenradio-Café im Frauenzentrum in der Schwarzwaldstraße 107 geöffnet. Dort kann dann auch die Sendung angehört werden und Frauen trinken zusammen Kaffee und frühstücken zusammen. Die Sendungen laufen jeweils sonntags von 12 bis 13 Uhr, also wie gesagt nächsten Sonntag Krimi, der Porno-Kongress von Barbara Wilson.
Ja, und jetzt sind wir wieder am Ende angelangt von unserer Sendung. Die Verantwortung sagen wir jetzt noch durch.
Die hatte heute nämlich der Dominik
und der Fritz. Gut, also das waren dann die Nachrichten von... Nach Radio Dreieckland natürlich, was denn sonst?